Herzlich willkommen zum Interview mit Anushree. Hallo alle zusammen.
Namaste.
Ja, schön, dass wir dich nochmal interviewen können. Die Annalene beginnt mit den Fragen.
So schön, dass ihr mich eingeladen habt hier. Ich bin ganz freudig, berührt, aufgeregt, was heute hier kommen möchte.
Ja, liebe Anushree, ich glaube, du warst ja eine Zeit lang in Indien, auch bei Amma im Ashram. Magst du da vielleicht über deine Reise was berichten?
Meine Reise, also da sind jetzt viele Impulse, also sozusagen meinst du jetzt die Reise, wie ich da ankam oder irgendwelche Events oder Sachen dort oder kannst du das noch ein bisschen eingrenzen, weil das ja schon ein langer Zeitraum für mich war. Was würde dich denn da interessieren?
Na, vielleicht einmal insgesamt, wie es für dich war, der Aufenthalt dort, und vielleicht noch einzelne Erlebnisse, die für dich irgendwie ganz besonders in Erinnerung geblieben sind.
Okay, also so. Also insgesamt, ja, wie soll ich das überhaupt in Worte fassen? Ja, so eine Dankbarkeit einfach erstmal da, ja, für alles, was ich da erleben durfte in dem Ashram mit der Amma, durch die Amma. Ja, da wäre jedes Wort zu wenig, ja, danke zu sagen. Also von verschiedenen Aufenthalten auch. Also ich war schon auch länger am Stück da, aber dann ja auch immer wieder zwischendurch im Westen und dann wieder dort. Aber sozusagen, da sind ganz, kommen so verschiedene Bilder, ja, von einfach, ja, tiefsten Loslassen und Dankbarkeit und was da gesehen werden durfte und ja, was für ein Riesen Teil meines persönlichen sozusagen Weges das war, ja, da ja, genau, jetzt, vielleicht kommt danach noch was, merke ich, aber jetzt gehe ich erstmal noch zu den einzelnen so Events, sage ich jetzt mal, ja, also was für mich schon als erstes dann da kommt, ist, wo ich 2004 in der Tsunami dort war. Das war absolut ja, lebensverändernd sozusagen, ja, das Erfahren dessen, ja, also ja, wo ich, also ich habe an dem Morgen mit einer Freundin oben in dem Kali-Tempel meditiert einfach, ja, zusammen, und normalerweise war da immer so eine sehr festliche, getragene Atmosphäre, weil unten drunter ja der Darshan war von der Amma und irgendwie Bhajans gesungen wurden und alles schön, ja, zelebriert, freudig war, sagen wir mal. Ja, und wir waren halt im fünften Stock, so also viel weiter oben, und haben da meditiert, und auf einmal fing halt das Geschrei an und es fühlte sich überhaupt gar nicht mehr so, ja, getragen, heilig an, sage ich jetzt mal, ja. Und dann haben wir beide verwundert die Augen aufgemacht, ja, was ist denn da jetzt los und so, und sind dann auf den Balkon zum Innenhof, und es war echt zum ersten Mal in meinem Leben, dass ich nicht meinen Augen getraut habe. Es war alles voller Wasser. Also es ist auf einer Halbinsel dieser Ashram-Gebäude, ja, aber es war definitiv viel zu weit weg, als dass da überhaupt irgendwann mal Wasser sein könnte, ja. Und genau, und dann sind wir irgendwie runtergekommen, also jetzt vom Tempel runter, und die Amma hat dann auch alle, weil man wusste ja auch gar nicht, was passiert. Das war ja auch die erste Tsunami, sagen wir mal so richtig, ja. Und es gab keine Kommunikation mehr, kein Internet, kein Telefon, gar nichts mehr, ja. Und die Amma hat einfach gesagt, also jeder soll seinen Ausweis noch schnell holen und dann soll man mit Booten auf das Festland übersetzen. Und dann haben wir uns da sozusagen, also ich bin noch schnell hochgerannt in mein Zimmer. Und war auch ganz spannend zu beobachten, ja, so wie so dieser Instinkt reinfährt, ja, so dieser Überlebensinstinkt, so, ja, in mein Zimmer rein. Das erste, was ich gegriffen habe, war mein Lieblingsteddybär, der immer mitgereist ist, und dann nur Essen, Pass und wieder runtergerannt, ja. Und dann sind wir da bei den Booten gestanden, die Freundin von mir und ich, und haben gewartet, bis wir halt ein freies Boot bekommen. Und es war dann ein bisschen größeres Boot, wo man da über dieses Backwater, also diesen quasi Fluss, ja, übersetzen musste. Also mittlerweile gibt es da eine Brücke, die hat die Amma dann bauen lassen, damit sowas nie wieder passiert. Aber damals gab es eben keine Brücke, ja. Und genau, dann sind wir da auf dieses Boot. Es hat dann auch voll geschwankt und also Leute haben geschrien und alles war ein Tohuwabohu, geweint. Und wir saßen dann irgendwo hinten am Boot, haben uns an den Händen gehalten, haben dieses Mantra gechantet. Lokaha, Samastaha, Sukhino, Bhavantu. Und das bedeutet, mögen alle Wesen in allen Welten glücklich sein und in Frieden leben. Und irgendwann da in der Mitte von diesem Fluss, während wir dieses Mantra gechantet haben, da ist es so für mich passiert, dass das alles weggefallen ist. Ja, also es war wirklich so, dass nur der Moment da war. Es war absolut in Ordnung, das, was ist. Ja? Also alle Leute, die da geschrien haben, geweint haben, gerade alles verloren hatten. Ja? Da war auch ganz viel Mitgefühl für diese Menschen und ihr Leid da. Aber es war sozusagen einfach das, was gerade ist. Und diese absolute Akzeptanz dieses Momentes, ohne Wenn, ohne Aber. Ja, und dann ist es, sagen wir mal, vielleicht nach ein paar Tagen ist es dann wieder ein bisschen, es hat dann länger angedauert, also so, wenn man das dann sozusagen Satori nennen möchte, ja, also so ein Erwachen, aber das noch nicht permanent ist, sage ich jetzt mal, ja, und nach ein paar Tagen hat es wieder angefangen, sozusagen mehr der Verstand vielleicht reinzukommen, aber dieses tiefe Erleben ist nie wieder ganz weggegangen, ja, nach dem Moment, ja. Und was dann auch noch ganz intensiv war als Erfahrung, als menschliches Wesen, war dann in den Tagen danach, wir wurden dann untergebracht in so einem Rohbau, ja, also das ist mittlerweile eine Schule von der Amma, die eben auf der anderen Flussseite ist und war schon Dächer da und weiß gar nicht, ob es auch ein paar Türen gab, aber es gab auch schon ein paar so Duschen und so Installationen, aber es war halt noch ja ein Rohbau einfach, ja, und wir haben da einfach auf dem Boden und manche hatten Bambusmatten, manche nicht, geschlafen, ja. Und ja, und wir hatten ja einfach alles, also ich habe in dem Affekt auch gar keine Klamotten mitgenommen. Also ich hatte gerade mich noch schnell nur umgezogen, dass ich eine Hose zumindest anhatte und keinen Rock, weil ich das praktischer fand, wenn alles unter Wasser steht. Aber alles in Weiß, was dann natürlich innerhalb von 2 Minuten eh nur braun dann quasi war, ja, also wenn man da durchgewartet ist. Und gut, dann gab es da Duschen, aber das war halt wirklich so dieses Erfahren, wie ist es, wenn ich nur das habe, was ich auf dem Leib trage. Also ich dusche mich, ich bin dankbar, dass ich da ein Mini-Stückchen Seife von irgendjemandem geschenkt bekomme. Und dann ziehe ich mir halt die schmutzigen Klamotten wieder an, ja, weil es ist ja nichts anderes da. Ja. Und das halt für 3 Tage, so dieses nochmal wirklich erleben, wie es wäre, wenn man halt, ja, vielleicht nicht das Glück gehabt hätte, in Deutschland geboren zu sein oder sowas, ja. Hat ganz viel Demut auch nochmal und Dankbarkeit noch mehr für das Geschenk dieses Lebens entstehen lassen. Ja, genau, das kommt jetzt hier als so der erste Hauptevent, sage ich jetzt mal, der mich definitiv da ganz stark verändert hat oder geprägt hat.
Und bist du danach noch lange dort geblieben oder?
Nein, das war dann auch noch richtig strange sozusagen, also weil wir waren Das wäre der 24. Ne, 24. war Weihnachtsfeier noch, genau. Und dann am 26., glaube ich, war ja diese Tsunami. Und am 30. durften wir wieder zurück auf das Gelände, ja. Und dann war ich noch für die Silvester, also es war jetzt nicht besonders festlich, aber sozusagen für die Silvesterfeier quasi war ich dann dort noch. Und ich hatte aber meinen Flug schon gebucht gehabt für den 2. Januar, um einen Energieheilkurs in New York zu machen. Das heißt, ich bin genau von da nach New York geflogen in das absolut Glitzer, Showlight New York. Es war ein absoluter Schock, so ja, so von 0 auf 100. Und ich war dann sozusagen bei diesen ganzen wirklich sehr intensiven Aufräumarbeiten gar nicht da. Ich bin dann erst ein halbes Jahr später, glaube ich, wieder zurück in den Ashram gekommen. Und da war so, also gab es immer noch viel zu tun, aber da war jetzt nicht dieses starke Aufräumen sozusagen mehr noch da, ja. Also in den 4, 5 Tagen, wo wir da untergebracht waren in dieser Schule, da war es schon so, also innerhalb von 4, 5 Stunden hatte die Amma da Essen für 20.000 Menschen bereitgestellt. Also wir haben alle Gemüse geschnippelt und was weiß ich was gemacht, damit halt jeder, der da war, auch was zu essen hatte, ja. Aber sozusagen bei diesem wirklich intensiven Aufräumen von, das war ja alles zerstört, die ganzen Fischerhütten und so weiter, ja, und da war ich eben nicht dabei, ja.
Und hast du noch andere Lehrer mal besucht oder war es immer Amma für dich?
Also, was hier kommt, ist ganz witzig. Ich habe heute beim Aufräumen ganz unerwartet ein Bildchen gefunden. Und zwar, also den habe ich jetzt sozusagen hier in diesem Leben nie live kennenlernen dürfen. Also der Meher Baba, ja. Und ich habe ein Buch von dem auf meiner Reise, wo ich da mit dem Motorrad noch rumgefahren bin in Indien. Irgendwo in Goa, es fiel mir das in die Hände und es hat mich zutiefst, zutiefst berührt. Und das war genau in den 1, 2 Wochen, bevor ich dann bei der Amma im Ashram ankam, sozusagen. Ja, also sozusagen habe ich schon das Gefühl, dass ich, also in einem anderen Leben sozusagen da diesen Lehrer hatte oder den Bezug hatte mit ihm, weil mich das so, ja, aufgewühlt hat. Ja, und dann bin ich eben ein paar Tage, vielleicht sogar auch nur später, dann bei der Amma im Ashram angekommen. Und dann war es eigentlich erstmal nur immer Amma. Dann war ich, so ab 2008 war dann so ganz klar, ja, jetzt ist, also nicht wegen Amma, sondern eher so das Drumherum im Ashram und wie manche, sagen wir einfach andere Menschen das vielleicht interpretieren, was sie so lehrt, ja, hat sich das einfach nicht mehr stimmig angefühlt, dort weiterzuleben. Ja, also ich hatte da auch eine Wohnung und hätte da bis mein Lebensende wohnen können, da in diesem Ashram, ja, aber das war dann auf einmal ganz klar, nee, das stimmt nicht mehr, ja. Und ich habe mittlerweile, weiß ich ganz genau, dass sie mich einfach sozusagen ein bisschen weggeschickt hat, dass ich erstmal auf die Erde komme, ja, weil ich war so nach oben geschossen, ja, also früher noch durch die Drogen und dann später durch die ganzen Meditieren, Energiearbeit, nur absolut aus dem Körper raus, nach oben, ja, und dass sie gesagt hat, du geh erstmal so richtig in die normale Welt wieder runter, 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 ne? Und genau, und das war dann einige Jahre, also ich habe weiter Yoga zum Beispiel gemacht oder solche Sachen, aber es war viel weniger, sagen wir mal, spirituelle Praktiken da. Ich würde sagen, da war eben dieses mentale Erwachen schon da und da war so viel nichts, ja, da war so, ist ja eh alles wurscht, ja, also es war wirklich so extrem, dass ich habe dann auch irgendwann aufgehört, Behandlungen zu geben. Also ich habe ja damals schon auch keine Sakralbehandlungen, Energiearbeit und so gemacht. Und irgendwann, ja, war es aber so dieses Nichts. Ja, das ist ja eh alles wurscht. Ja, wieso soll ich da irgendwie wo was heilen oder was machen? Ja. Und so langsam ist dann durch das Malen, also ich habe ja dann angefangen zu malen, durch diese Farben ist dann ist dann wieder sozusagen mehr Lebendigkeit in diese Stille reingekommen, ja, so ganz, ganz langsam. Und 2012 habe ich sie dann zum ersten Mal wieder gesehen, auch nur für einen Tag. Bin ich mit meinem damaligen Freund, später Mann, nach Berlin gefahren einfach, da hat er sie kennengelernt. Und dann ein paar Jahre später, irgendwann dann fing das an, also oder ich weiß nicht, ob es dann anfing, aber ich habe das dann erfahren, da gab es dann so lauter so Online-Kongresse, ne, so mit spirituellen Lehrern und so weiter. Und da habe ich sozusagen da mal ein paar mir angeschaut, so in der Art, ja, und ja, und dann so, also vielleicht mal hier was ausprobiert, da was ausprobiert, aber dann so richtig mal eine Zeit lang war ich dann auch bei der Kerstin Landwehr, die da in Bad Herrenalb ist, ne, und also sozusagen bei ihren Online-Satsangs, die sie da gemacht hat, alle 2 Monate oder was, und auch mit so Einzelbegegnungen. Und was ich für mich auch in der Zeit immer noch gemerkt habe, also Amma war immer noch weiterhin präsent, also wie wenn, also ohne dass es jetzt eine Wertung sein soll, also wenn sie für mich oben drüber stand, quasi als immer da seiende Lehrerin, sage ich jetzt mal, ja. Und aber das für mich ganz wichtig war in dieser Phase, ich hatte ja meinen ganzen spirituellen Weg nur auf Englisch gemacht, ja, also immer nur, also in Indien und dann in Amerika, in England mit diesen Energieheilkursen und so weiter, alles war immer nur Englisch, auch nur englische Bücher. Und da durfte nochmal was bei mir heilen, was sozusagen so in Abwehr gegen das Deutsche war, sage ich jetzt mal, ja, weil sie ja eben Satsang auf Deutsch macht und so weiter, ja. Also das war für mich ganz wichtig, wo sozusagen ich so das Gefühl hatte, da hat die Amma mir die Kerstin geschickt, könnte man in Anführungsstrichen sagen, damit ich, weil die Amma spricht ja kein Deutsch, ja, also dass ich da sozusagen mir das anschauen darf, liebevoll, ja. Und genau, und irgendwann war das aber dann auch wieder vorbei, also da ist mittlerweile gar kein, also ich finde es schön, dass es sie gibt, ja, die liebe Kerstin, aber hier ist gar kein, ja, gar kein Bezug mehr da sozusagen, ja, also es hat dann auch irgendwann was satt oder wie man das dann bezeichnen möchte, ja, und dann war eben wieder nur die Amma sozusagen präsent für mich, ja, und aber auch eben in der Zeit, wo ich bei der Kerstin war, weil bin ich trotzdem noch da, zum Beispiel einmal im Jahr kommt die Amma ja auch, oder jetzt in den Covid-Zeiten nicht, aber die kam dann immer auch nach Europa. Und genau, so war das.
Ja. Du meintest ja, dass du einige Energie-Heilseminare oder wie man das möchte, gemacht hast. Würdest du aus heutiger Sicht sagen, dass das sinnvoll ist? Also, dass du da was, also viel gelernt hast oder?
Also ohne dass das jetzt sozusagen, ich bin dann immer vorsichtig, jetzt jeder meint, ich muss Energieheilmethoden lernen, ja, weil das ist ja sozusagen mein persönliches Teilen, wie das für mein Herz wichtig war sozusagen, ja. Also für mich war es definitiv absolut wichtig, das alles zu erfahren. Und also ich habe ganz, ganz am Anfang, 2001, glaube ich, war das, mit Reiki angefangen in Indien und so weiter, bis zum Reiki Master und so weiter und dann eben diese andere Energieheilmethode kennengelernt 2004 und dann da wirklich durch die ganze Welt gereist und was weiß ich, hatte das mal so ausgerechnet, so ungefähr 100 Tage Training quasi gemacht, also nicht am Stück, aber sozusagen ja wirklich hier mal 5 Tage Kurs, da 2 Wochen oder was weiß ich, also sehr intensiv schon, ja. Und zum einen merke ich, dass das auch jetzt noch, sagen wir mal, für dieses System zumindest eine Basis geschaffen hat, dass so viel Energie durchfließen kann. Weil es geht ja immer einfach nur darum, dass Energie durchfließt. Egal, ob ich das jetzt Reiki nenne oder sonst wie Divine, sonst wie Healing, ja. Es geht ja immer nur darum, dass man dieser Kanal ist und ist ja nicht nie meine Energie, ja, die dann kommt, ja. Und Das ist auf jeden Fall noch, wo ich sage, das hat es gebracht. Ja, also das war wirklich gut, also für dieses System hier. Und dann war es aber auch ganz interessant, wo ich dann aufgehört habe mit dieser Methode. Da habe ich, kann mich nochmal genau durchs Aufhören, da war das Aufhören fast genauso wichtig wie das Anfangen für mich auf diesem persönlichen Weg. Ja, weil ich dadurch an so ein Thema bei mir rankam, wo ich immer noch nicht gut genug war, sozusagen. Also ich habe dann einen Kurs nach dem anderen gemacht, noch einen Kurs und noch einen Kurs. Und das war auch so, und das habe ich also in mir gesehen und dann auch später mit anderen Leuten besprochen, die auch diese Energieheilmethode gemacht haben, dass das, sagen wir mal, zumindest bei manchen Leuten das so getriggert hat, diese, wie wenn man da so sich reinhakt, ja, also wie wenn das sozusagen was in dieser Art hatte, was genau perfekt war, um mir zu und anderen Leuten zu zeigen, hey, ich komme da nicht weg von. Also ich muss immer noch einen Kurs machen. Es war dann auch immer so, ja, und der nächste Kurs heißt dann so und so. Und es war immer wie so diese Karotte vom Esel, ja. Also so, dann hast du sie dann bald irgendwie, ja. Und bis ich dann irgendwann gemerkt habe, nee. Nee, es reicht. Ja. Also sozusagen, ich bin dann auch immer noch ja auch auf dem Weg gewesen, aber auch so dieses Unperfekte ist perfekt und ich muss da nicht diesen noch einen Kurs machen und bin dann vielleicht irgendwann endlich in diesem Perfektzustand, den ich immer haben wollte, ja. Und eben dieser Schritt, dann, wo dann der nächste Kurs kam, den eben nicht mitzumachen, ja, und auch zu sehen, wie lauter Leute, mit denen ich ja immer die Kurse gemacht habe, die ich ja aus aller Welt kannte, den dann gemacht haben und ich aber nicht, ja, und da eben immer weiter drin zu bleiben, ja, und das ist in Ordnung, ja, und das ist hier in dem Erfahren genau perfekt. Und ich bin schon, ja, da kommt ja dann auch, im Grunde genommen bin ich dadurch immer mehr auch an diese Schicht gekommen, wo hinter allem, da ist es ja wirklich vollkommen, ja, wie auch immer du das nennen möchtest. Und nur das Vorgestellte meint ja, ich muss noch irgendwo hinkommen, ja, dieses auf der Suche sein, ich bin immer noch nicht da, ja. Und eben also genau dieses dann Aufhören 2007, wo ich den letzten Kurs gemacht habe, das war auch nochmal ein ganz, ganz wichtiger Schritt, eben nicht weiterzumachen.
Ja, ich habe noch eine letzte Frage und dann kann gerne jemand anders weiterfragen. Wenn du Energiearbeit gerade mit jemandem machst, so eine Einzelbegegnung, dann kann es ja sein, dass Wut bei demjenigen auftaucht.
Das,
Und
was bei dem auftaucht?
Wut.
Wut, ja.
Ja, oder Hass.
Ja,
Also.
genau.
Und wie ist es für dich? Also leidest, also du nimmst das ja wahrscheinlich wahr. Und leidest du dann auch oder genau, das wäre meine Frage. Ist das für dich unangenehm dann?
Also unangenehm ist es auf keinen Fall. Also ich komme gleich zum Wut und Hass. Was aber hier als erstes zum Teilen kommt, ist zum Beispiel, wenn was oft passiert ist, wenn ich jetzt zum Beispiel merke, hier ist irgendwie noch was blockiert oder fließt nicht so rund, zum Beispiel im Halschakra, dass ich selber dann so ein Halskratzen kriege, also oder so ein Räuspern. Und dann trinke ich einen Schluck Wasser und das stört mich nicht, ja. Also sozusagen, das ist einfach nur, ah ja, da ist was gerade, das darf ich dem jetzt sagen, ja. Und ein paar Mal ist es jetzt auch schon passiert, da war dann eher Traurigkeit beim anderen, ja, und zum Beispiel kam halt hier dieses Singen, was dann öfters kommt, ja, und in diesem Singen kam so viel Liebe hier durch, dass, ja, ich fast weinen musste selber dabei, aber nicht, weil ich es so traurig fand, sondern es war eher so ein wunderschönes Weinen, könnte man es jetzt vielleicht nennen, ja. Und bei Hass oder Wut ist es dann eher so eine, da ist dann diese starke Energie gespürt, ja, dieses, ja, dieses, und Ja, das ist einfach absolut krasse Lebendigkeit, so würde ich es bezeichnen. Also ich spüre schon da was, aber es ist nicht, dass es mich stört, sozusagen, ja. Es kann auch manchmal sein, oder auch öfters wirklich, dass ich im Vorfeld merke, ja, also zum Beispiel, da ist die Session in einer halben Stunde oder sowas, und dann merke ich, oh, hier ist irgendwie was, und dann spüre ich nochmal, als wenn ich eben gerade, was weiß ich, vielleicht Geschirr abspüle oder irgendwas mache, und dann merke aber, was ist denn jetzt eigentlich los? Und dann spüre ich kurz, ah ja, okay, es ist von, was jetzt dann nachher gleich kommt. Ja, also dann merke ich das so anwallen, sage ich jetzt mal. Und wenn ich eben gerade eher, also wenn ich jetzt vielleicht am Meditieren wäre, würde ich vielleicht das sofort dann sehen, dass es ja gar nicht sozusagen meins ist, also was auch immer meins und deins ist, ja. Aber wenn ich halt gerade vielleicht bei irgendeiner anderen Tätigkeit da den Fokus habe, und dann merke ich, was ist denn jetzt? Warum ist denn da jetzt? Und dann, ah ja, okay, ist ja gar nicht meins, ja. Und dann ist es auch sofort wieder, könnte man sagen, losgelassen oder gesehen, dass das einfach durchzieht und einfach diese Voraufwärmphase für diesen Menschen ist, der dann gleich kommt, ja. Oder auch wenn ich einen Satz angebe, ja, also so in der Gruppe meine ich jetzt ja, dann ist es auch manchmal so, dass ich dann eine Stunde davor auch schon merke, oh, jetzt fangen die Energien an, ja, und dann schauen wir mal, was kommt dann später. Danke dir.
Also ich hätte nur eine kurze Frage zur Amma noch. Also, dass sie in so einer extremen Situation, wie das passiert ist mit dem Tsunami, auch so an Ausweise gedacht hat, das zeigt, dass sie irgendwie sehr, sehr praktisch orientiert ist. Also, dass das irgendwie, ja, nicht vor, ich sag jetzt mal, voll, in Anführungsstrichen, vor lauter Göttlichkeit verloren geht, ne?
Ja, also auf jeden Fall ist. Das finde ich auch, also unter anderem vielen Aspekten bei der Amma ganz wunderbar einfach, wie sie wirklich also gelebte Spiritualität, ja, also nicht nur eben hier oben und alles nur Liebe und dann fehlt die Bodenhaftung, sage ich jetzt mal, ja, sondern es wirklich ja das Essen für die Armen oder auch danach, ja, wo dann die ganzen Leute um den Ashram herum, die waren ja auch, also die überlebt haben, sage ich jetzt mal, ja, die waren ja dann auch traumatisiert, ja. Und dann hat sie angefangen, ich weiß gar nicht, ob es den davor schon gab oder ob der dann extra gebaut wurde, so ein Swimmingpool. Also sie hat denen dann Schwimmunterricht gegeben. Sie ist mit den Kindern und auch mit den Erwachsenen, die ja auch nicht schwimmen konnten, in den Pool gegangen und hat denen gezeigt, wie man schwimmt, ja, weil die haben sich ja. Wir hatten ja totale Panik da jetzt wieder, selbst wenn das ein neues Haus da wieder aufgebaut wird, aber so nah am Meer und man eben im Wasser nicht zurechtkommt, ja, dann, also da war, das ist jetzt nur ein Beispiel, aber immer ganz viel wirklich gleich praktisch, was braucht es, ja, oder eben Essen wird gemacht oder dann losfahren und Decken und Zahnbürsten verteilen, ja, also so Sachen, die halt gebraucht sind, ja. Und eben nicht auch erst warten, bis vielleicht irgendwann Spenden von Westen oder so ankommen, sondern einfach erstmal hier, Geld wird geschossen oder wie das dann heißt. Und dann ist natürlich dann auch ein Spendenaufruf gekommen, aber erstmal, die müssen ja jetzt schon essen, nicht erst in der Woche, ja.
Wie erlebst du es jetzt mit Amma? Wie ist sie irgendwie da, energetisch oder als Vorstellung oder dass du ab und zu dran denkst und dich darauf ausrichtest? Wie ist das praktisch jetzt für dich?
Ich würde sagen, sie ist immer in meinem Herzen. Und dann gibt es vielleicht noch Momente, wo ich dann zusätzlich bewusst mich da vielleicht, sagen wir mal, noch mehr verbinde, sage ich jetzt mal. Oder jetzt zum Beispiel auch jetzt vor diesem Interview habe ich wieder dieses Sanskrit, diesen Vers gechantet, ja, den ich ja auch bei dem Interview in Freudenstadt letztes Jahr gemacht habe. So dieses wirklich, ja, dass jedes Wort, was hier kommen möchte nachher, also eben in Vorbereitung auf das Interview zum Beispiel, ja, dass das einfach ja gespeist sein soll von dieser göttlichen Quelle, ja. Und also für mich ist in dem Sinne das Wort Amma ist nicht nur ein Wegzeiger auf diese kleine Inderin sozusagen, ja, die da irgendwo im anderen Kontinent sitzt als Person, sondern für mich ist es ja dieses, was auch keinen Namen hat, ja, dieses Namenlose, das, was so würde ich es beschreiben.
Gibt es eine Möglichkeit, sich dem Namenlosen irgendwie anzunähern oder sich darauf auszurichten? Oder ist das immer für jeden Moment, für jeden Menschen unterschiedlich, ob das möglich ist oder nicht?
Also im Endeffekt ist es ja schon einfach auch immer Gnade, ja, dieses, dass es dann passiert, sage ich jetzt mal, ja. Hier kommen mehrere Sachen. Also das erste ist, dass zum Beispiel die Amma sagt immer, es gibt drei Dinge, die wichtig sind, damit man ein Ziel erreicht, ja. Und das ist die Eigenbemühung, die eigene Anstrengung, dahin zu kommen. Es ist der richtige Zeitpunkt und es ist die Gnade Gottes oder wie auch immer du dieses Göttliche nennen möchtest, ja. Sie hat da immer so ein schönes Beispiel, wo sie sagt, also zum Beispiel jemand hat ein Jobinterview, ja, und bereitet sich darauf vor, studiert, liest die Bücher oder was auch immer er da eben machen möchte, damit er dann da präpariert ankommen kann. Dann am Tag dieses Interviews steigt er in ein Taxi, fährt Richtung Flughafen, aber entweder ist so Unfall auf der Strecke und deshalb kommt er zu spät zum Flughafen oder er kommt vielleicht zum Flughafen, aber die Flüge sind gecancelt, weil es schlechtes Wetter hat. Auf jeden Fall kommt er im Endeffekt dann doch nicht bei diesem Jobinterview in dieser anderen Stadt an. Ja, das heißt, wir können das machen, was, also wir können uns sozusagen bemühen, ja, dahin zu streben. Und dann aber der letzte Schritt ist immer Gnade, ja. Ob ich, sagen wir, beim spirituellen Ziel ankomme oder ob ich einfach nur auch bei meinem Supermarkt nachher hinkomme, wenn ich da ins Auto steige und ich eben unbeschert beim Supermarkt ankomme. Also ich kann da den Verkehrsregeln folgend sozusagen fahren und die richtigen Abzweige nehmen, aber ob vielleicht dazwischen irgendwo was passiert oder nicht, ist immer dann auch noch Gnade Gottes, ja. Der nächste Atemzug, ob der passiert hier oder nicht, ist Gnade Gottes, ja. Und dann kommt hier auch noch, wenn du sagst, kann da was gemacht werden, um sich auf dieses Namenlose einzustimmen oder sowas hattest du es ja formuliert. Dieser Wunsch, sich auf dieses Namenlose einzustimmen, ja? Siehst du den? Dieses Ich möchte mich gerne einstimmen auf das oder wie auch immer die Worte bei dir dabei sind.
Also bei mir ist es so, dass in bestimmten Zeiten bestimmte Ausrichtungen oder Sätze, die mir irgendwie helfen, ne, natürlich über Jahre hinweg die Frage, wer bin ich? Aber das kann sich auch ein bisschen abändern. Also im Moment ist es so, dass ich gerne, wie soll ich sagen, also dass ich spüre, was da ist, also die Empfindungen, die Wahrnehmungen, dass quasi Bewusstsein ist von dem, was ist, also ja, und dass ich aber versuche, mich irgendwie auszurichten, ohne eigentlich zu wissen, wie es geht, auf das, was dieses Bewusstsein überhaupt erst möglich macht.
Und dieses Versuchen, dich auszurichten drauf, ist es wahrgenommen?
Also ich kann das wahrnehmen und
Wer nimmt es wahr?
eben, wenn das bewusst wahrgenommen wird, dann ist einfach nur dieses Wahrnehmen noch. Und also ich ernehme es auch nicht als etwas wahr, sondern ich kann nur sagen, es ist einfach, es ist wohltuend und schön. Und es ist mal ganz leicht nur und dann geht es mal besser. Also am besten geht es eigentlich noch, wenn ich sehr entspannt bin und auch die Augen zu habe. Aber es ist Bedürfnis danach, dann da sich so, ich sage jetzt mal, auszurichten.
Genau, und aber auch dieses Bedürfnis, dich danach auszurichten, das ist ja auch schon wahrgenommen, oder?
Ja, aber das wird meistens, wenn du es jetzt sagst, okay, dann ist nur das da. Aber so jetzt hier, meistens ist es schon im Rahmen der Ich-Identifikation, dass ich denke, ich mache das oder ich könnte jetzt das mal wieder probieren. Und
Genau, und es ist. Entschuldigung, sag
ja,
jetzt weiter.
wobei aber eigentlich auch immer bewusst ist, dass selbst, also wenn ich denke, ich, irgendwo weiß ich auch, dass das auch Teil des Ganzen und einfach das Leben ist, was fließt, auch dieses Ich-Denken. Also, das ist eigentlich im Grunde auch nichts Persönliches.
Genau, also dieser Ich-Gedanke, sage ich jetzt mal, egal, ob man das mit der Frage von Ramana Maharshi macht oder egal wie, aber sozusagen da immer mehr zu merken, okay, das ist ja was, was erscheint, ja, es ist ja was, was gesehen ist, ja. Also zum Beispiel, wenn ich hier eine Tasse habe, ja, dann kann ich sagen, ich sehe die Tasse, ja. Und damit ein Sehen passieren kann, muss es zwei Sachen geben, ja. Also es geht nicht darum, dass ich hier irgendwelche Lehren verbreiten möchte, sondern es geht darum, dass du oder ihr alle sozusagen einfach in euch das überprüft, was ich sage. Aber es bringt ja nichts nur, wenn ich das sehe, sondern es muss ja in dir nachgeprüft und erfahren sein, damit der Prozess des Sehens passieren kann, brauche ich zwei Sachen, oder? Ich brauche den Seher und das Gesehene.
Aber das sind ja nur äußere Formen.
Genau,
Also
ich mache es jetzt einfach mit einem Beispiel, aber sozusagen innerlich ist es ja dasselbe. Also innerlich darfst du es auch wieder für dich nachprüfen, ob es dasselbe ist, ja. Aber jedes Beispiel ist natürlich auch wieder limitiert, ja. Aber es ist ja schon so, hier ist ein Wahrnehmen. Also da ist der Seher, dass das was wahrnimmt. Also wie gesagt, die Worte sind immer etwas holprig jetzt hier, ja. Da ist was, was wahrnimmt. Und dann ist da was, was gesehen ist. Sei es, dass wenn die Augen offen sind, sehen die die Tasse, oder die Augen sind zu und ich sehe, dass da eine Aufregung ist zum Beispiel oder dass da ein Hungergedanke ist oder was auch immer da gerade erscheint, ja. Aber es ist ja ein Seher da und das Gesehene.
Wenn man darüber spricht, hört sich so an, als wenn das was unterschiedliche Phänomene wären. Aber in Wirklichkeit ist es ja alles eins. Es passiert ja alles zusammen in einem Leben. Also in dem Leben oder im Göttlichen oder wie immer. Also ich weiß, es hört sich jetzt an, als wenn das jetzt nur Kopfgedanken sind, aber das ist irgendwie bei mir schon immer im Hintergrund. Das.
Also ich verstehe genau, was du meinst. Ich fand das jetzt ganz interessant. Ich habe jetzt vor kurzem so ein Advaita-Retreat auch noch mal mitgemacht, selber bei, also es war von Amas Ashram gemacht sozusagen. Und also im Advaita, also in dem Nicht-Dualität, ja, geht es darum, einfach alle Konzepte loszulassen, ja, die man je auf seinem langen oder kurzen spirituellen Weg angesammelt hat, ja. Und zwischenzeitlich werden da vielleicht Hilfskonzepte zwischendurch gegeben, die dann aber danach auch wieder weggenommen werden. Also wie man sagt ja auch oft, man nimmt einen Dorn, um einen anderen Dorn aus dem Fuß oder aus der Hand raus zu pulen und dann kann man danach beide Dorne wegschmeißen sozusagen, ja. Und also Advaita oder eben Nicht-Dualität sagt am Anfang zum Beispiel, du bist nicht der Körper, du bist nicht der Verstand, ja, du bist nur dieses Bewusstsein. Und später sagt es, du bist alles, ja, du bist auch der Körper und auch der Verstand und alles, was hier an Formen in diesem Göttlichen sich gerade spielt, ja. Und ich habe aber so das Gefühl, dass manchmal da Menschen so ein darüber springen, ja, sozusagen, ah ja, weil ja alles eins ist und das fühlt sich ja auch schon richtig an, weil es ist ja im Endeffekt auch richtig, ja. Oder was heißt richtig oder falsch, aber es ist ja die Wahrheit, sage ich jetzt mal. Aber es fehlt da irgendwie noch ein bisschen der Zwischenschritt dahin, ja, weil dadurch wird es dann nur so, ja, wie halb gekocht. Verstehst du, was ich meine damit? Ja, das ist sozusagen erst, also das ist jetzt nur ein Vorschlag hier, das ist auch bestimmt für jeden wieder anders, ja, aber ein Vorschlag hier wäre wirklich nochmal ganz in dieses Duale vielleicht zu gehen, zu sagen, okay, hier ist der Seher, das ist das, was ich wirklich bin. Und dann erscheint da der Gedanke, da erscheint auch der Sucher, da erscheint die Sehnsucht, ja. Aber es ist alles gesehen, ja. Und der Seher, der nimmt nur wahr, ja. Der hat auch keine Vorliebe, ob das jetzt schön ist, ob die Meditation jetzt tief war und toll war oder ob die total abgelenkt war und man an sonst was gedacht hat, nur nicht ans Meditieren, ja. Der hat es nur wahrgenommen, ja. Und dann nochmal so wirklich diese, also auch wenn sich es vielleicht paradox anhört, nochmal diese mehr Trennung oder mehr Abgrenzung klarer hin zu erforschen, sage ich jetzt mal. Wie gesagt, es geht nicht darum, dass nur weil ich das sage, das dann so sein soll bei dir, aber in deiner eigenen Erfahrung zu gucken, okay, wenn hier der Seher ist und da ist das Gesehene, oder eben auch mit Augen zu, aber so hat man halt vielleicht was bildlich jetzt gerade, ja. Das sind zwei, ja. Das ist das hier der, sagen wir einfach mal, als vorübergehendes Konzept, ja. Ich bin nur der Seher. Und das ist das Gesehene. Ich bin das nicht, ja. Weil ich sehe es ja. Und dann der zweite Schritt wäre zu sagen, Also das Erste ist, dass man wirklich da diese Trennung erschafft, ja, dass da so ein Abstand ist, ja, so wie wenn ich rauszoome, ja. Also vorher bin ich irgendwie, wenn die Tasse hier im Kopf steckt, ja, bin ich alles zusammen, ja. Und dann zoome ich raus und sehe auf einmal, oh, nee, der Gedanke, da ist ja Abstand da, ja. Und hier ist das, was ich wirklich bin, ja. Und dann zu gucken, kann das Gesehene den Seher sehen in deiner Erfahrung? Ja, das zu erforschen, ja? Zum Beispiel diese Tasse. Also ich sehe die Tasse, ja? Der Seher sieht die Tasse. Aber sieht die Tasse mich in meiner Erfahrung? Ich meine jetzt nicht irgendwie philosophisch, ob die Tasse eine Seele hat oder sowas, ja? Sondern sozusagen zu gucken, sieht die Tasse mich? Das bei dir zu überprüfen. Zum Beispiel in meiner Erfahrung, wie gesagt, es geht nicht um meine Erfahrung, aber um jetzt sozusagen da weiterzureden, ist es so, dass ich sehe, nee, die Tasse kann mich nicht sehen. Ja? Also ich sehe die Tasse, aber die Tasse sieht mich nicht. Ja? Oder wenn ich eine andere Sache nehme, die Brille, ja, ich sehe die Brille, aber die Brille sieht mich nicht. Ja? Wenn ich dann wieder zum Verstand hingucke, ja, also sozusagen, hier ist der Seher und der Verstand ist gesehen, ja, mit allen seinen Gedanken, seinen Sachen. Das heißt, hier ist der Seher und der Verstand ist das Gesehene. Kann der Verstand den Seher sehen? Und er will natürlich den Seher sehen. Ja, das ist ja eben genau diese oft immer wieder fortschreitende Suche des Verstandes, ich will es verstehen, ja, ich will es begreifen, ja. Aber wenn ich wirklich, wirklich in meiner eigenen Erfahrung erkenne, dass der Verstand das Gesehene ist, ja, es ist das Wahrgenommen, es ist, man könnte auch in gewisser Weise sagen, kleiner, ja, diese Wahrnehmung, ja, dieser Seher ist ja unendlich, ja, es ist ja grenzenlos, ja, dieses Sehen, ja. Überall, wo es aufhören würde, geht ja gar nicht, ja. Das wäre ja dann auch von irgendwem anders gesehen, ah, da hört es gerade auf, ja. Also dieser absolute Seher, der da hinter allem ist, ja, der ist grenzenlos, da ist kein Limit irgendwo, ja. Und da drin erscheint der Verstand. Und der Verstand, wenn der jetzt versucht, den Seher zu begreifen, geht es?
Nein, das geht natürlich nicht. Also da ist hat der Verstand nicht die Kapazitäten dazu. Ne?
Genau.
Aber mir fällt es schwer, diese Trennungen nachzuvollziehen, der Seher und das Gesehene. Und es stimmt, da sind auch eine ganze Menge Konzepte. Also bei mir kommt dann direkt, der Seher ist ja schon einer zu viel. Und wenn du sagst, ja, der Seher ist grenzenlos, dann ja, dann verstehe ich irgendwie, das ist also das Bewusstsein eigentlich, oder manchmal sage ich auch das Leben selber. Dann ist aber, da erscheint aber auch alles andere drin. Also ja, also ich lasse das jetzt einfach mal wirken, was du gesagt hast, und das war ja auch nicht nur für mich, sondern für alle.
Genau, es
Und
darf sein.
vielleicht haben andere auch noch Fragen. Danke.
Sehr gern.
Ja, Anuschka, ich würde gerne was fragen. Also ich habe vor, ich glaube gestern oder so ein Zitat gelesen von Ramakrishna. Gott ist in allen Menschen, aber nicht alle Menschen sind in Gott. Möchtest du da vielleicht was zu sagen?
Genau, also ich kann natürlich nicht sagen, was Ramakrishna damit absolut gemeint hat, ne? Also das ist jetzt immer nur, was ich in den Worten sehe oder was hier dazu kommt. Ja, also es soll jetzt keine Anmaßung sein, dass ich jetzt seine Worte erklären kann. Ja, was hier kommt, ist, also wenn du sagst, Gott ist, oder wenn er sagt, Gott ist in allen Menschen, ja, dann ist das so für mich so diese wirklich diese göttliche Flamme, dieses göttliche Licht, was ich in jedem Herzen, sage ich jetzt mal, sehe, ja, bei jedem, ich würde sagen sogar nicht nur Menschen, ja, bei allen Wesen, bei allem eigentlich, ja. Aber wenn wir bei Menschen bleiben, dann eben in jedem Herzen ist da dieses göttliche Licht. Und je nachdem ist da halt durch Prägungen, durch auch noch vielleicht andere Leben und so weiter, da einfach was drüber gestapelt oder Schichten drüber gelegt, dass es bei manchen mehr, bei manchen weniger sichtbar ist, Entschuldigung, dieses Licht. Genau. Und wenn es dann heißt, aber nicht alle Menschen sind in Gott, dann ist es eben genau dieses, dass nicht jeder mit diesem tiefsten inneren Licht ja da schon bewusst in Verbindung ist. Ja, also natürlich sind wir es alle eh schon, aber da sind eben, wie gesagt, so viele Schichten noch drüber, dass es nicht bewusst erfahren ist. Ja, dass eben halt gemeint ist, man ist diese begrenzte Person mit allen ihren Themen und so weiter, ja.
Okay, und was mir, also bei mir selber aufgefallen ist, dass es, sag ich mal, einfach ist, die Essenz irgendwie wahrzunehmen. Allerdings geht es auch darum, in einen vollständig menschlichen Kontakt zu kommen. Also, dass ja so Bindungstrauma da ist, was einerseits genutzt wurde, dass die Offenheit überhaupt sein kann, aber das muss auch geheilt werden. Siehst du das auch so, dass also nicht nur die Suche in den Menschen ist nach unserer wahren Essenz, unserem wahren Zuhause, sondern eigentlich auch, weil wir Nervensysteme haben, ja, dass ein vollständiger Kontakt wiederhergestellt werden kann, was mal irgendwie als Baby so eine Irritation erfahren hat.
Ein vollständiger Kontakt mit was?
Mit der Person, mit der man gerade spricht, zum Beispiel, mit der man in Kontakt ist, mit der man ein Partner oder.
Ja. Also ich finde beides. Ja, gleichwertig in dem Sinne, dass. Das habe ich auch schon öfters vielleicht mal gesagt, dass. Also für mich ist im tiefsten Sinne Heilung und Satsang dasselbe, ja, weil es beides darauf ausgerichtet ist, wieder in diese Ganzheit zu kommen, ja. Und also zum Beispiel Satsang geht dann eher mit der Ausrichtung, okay, ich fange hier bei diesem göttlichen Licht an, ja, und das bin ich ja, und da quasi setze ich mich rein und lasse es immer weiter einfach sich ausbreiten von alleine, ohne dass was gemacht werden muss, ja, einfach dieses Sein, sage ich jetzt mal. Und bei Heilung ist es so, dass ich sozusagen genau bei der individuellen Person ansetze und da mir die Themen anschaue, sei es das Bindungstrauma oder egal welches Trauma es hat, ja. und das sozusagen liebevoll in den Arm nehme und erstmal akzeptiere, so wie es ist, ja, nicht mit der Idee, alles soll weg, sondern wirklich zu akzeptieren, da ist gerade Schmerz, da ist gerade Angst vor Bindung zum Beispiel oder und zeitgleich das Wollen von Bindung, ja, ist ja dieses Push und Pull dann oft. Das wirklich alles mit allen menschlichen Emotionen absolut, absolut anzunehmen, genau so wie es ist.
Also ich habe auch den Eindruck, dass viele Menschen überhaupt erst auf die spirituelle Suche kommen, weil das gefehlt hat. Dass dann was gesucht wird, um vielleicht auch einen anderen Weg zu finden, um damit klarzukommen. Weil ich glaube nicht, dass Bindungstrauma nur mich betrifft, sondern ich glaube eigentlich fast, sagen wir mal, eigentlich fast alle. Mhm. Also dass dieser vollständige Kontakt mit einer anderen Person nicht so, mit der Mutter nicht so richtig gelebt wurde. Und dann fängt so ein Suchen an, so ein Sehen nach irgendetwas. Und es kann tatsächlich auch enden, dass es auf einmal wegfällt und man sieht, ach so, ich bin ja das, was alles da, was alles, was komplett davor ist. Also, aber es ist ja nicht die Regel, sag ich mal.
Genau, so. Das Thema Beziehung, also egal, ob es jetzt zum Partner ist, zur Mutter, zu irgendwelchen Mitmenschen, ja, ist natürlich ein Riesenthema, ja, sondern das betrifft bestimmt, also wie du schon sagst, ja, wahrscheinlich alle oder fast alle von uns, ja. Und ja, und weil es ja auch, also wenn man bei der Mutter mal anfängt, es geht ja wirklich aus der Einheit, aus dem Mutterleib, ja, hinaus in diese Welt der Formen und der, wo man sich dann getrennt fühlt, ja. Und genau, und diese im Endeffekt geht's dann halt wirklich ja darum, erst, also egal welcher Weg das Herz mehr anspricht, ist genau gleichwertig, ja, ob es das ist, ich geh in mein Herz, also in Anführungsstrichen alleine, ja, und breite mich da immer mehr aus in dem, was ich wirklich bin, ja, also ich breite mich aus, das ist jetzt auch wieder verbal nicht so gut, sondern das ist einfach so ein da hinein entspannen, was ich bin, ja, in dieser Essenz, bis ultimativ gesehen ist, dass das Gegenüber und im Grunde genommen alle Formen auch ich sind, ja, dass es dann da diese Trennung gar nicht mehr gibt, ja, von diesem hier bin ich und da bist du, ja. Oder eben ich gehe den Weg der Heilung und es gibt natürlich auch Mischwege, ja, man kann beides gleichzeitig machen, also ich finde das sehr, also ich habe einen neuen Begriff gefunden, den ich viel schöner finde als Klienten. Ich nenne sie Satsang-Freunde. Also bei denen merke ich schon, dass so eine Mischung aus, sagen wir mal, Traumaarbeit und Satsang oder eben spirituelle Arbeit und aber auch das Menschliche auch noch mitnehmen, ganz wunderbar wirken kann für viele. Ja, auch wieder nicht dogmatisch für alle bestimmt. Ja, aber es merke ich einfach, dass das da bei vielen ja gut Resonanz hat, sage ich jetzt mal, ja. Und wenn ich sozusagen bei dem Persönlichen anfange und da einfach mal wirklich voll in dieses Gefühl gehe, ja, diese Enge, dieses oh, ja, das einfach mal da sein lasse. Ja, vielleicht könnte man es auch so beschreiben, wie wenn dann einfach alles, was da an persönlichen, menschlichen Gefühlen hochkommt, von dieser universellen Mutterliebe gehalten ist. Ja? So wie wenn das, was man sich ja zum Beispiel vielleicht als Baby, als Kind gewünscht hätte und man nicht bekam, man jetzt sozusagen aus der wahren Quelle bekommt, ja. Und dann auch wirklich, wenn dann auch Wut kommt und an andere Emotionen, dann ist es natürlich immer individuell ein Prozess. Wo geht es danach dann hin? Ist es bei jedem dann wieder anders? Was darf sich angeschaut werden? Ausgedrückt werden vielleicht noch? Also das ist ganz individuell dann eben, ja, weil es ja von der Person her ausgeht, der Weg. Ja? Also das andere ist dann eher so, könnte man sagen, allgemein in Anführungsstrichen, in diese Weite. Und das andere ist, ich setze bei der Person an, und ja, welche Windungen, Serpentinen darf die denn gehen, bis sie auf die Bergspitze geht, ja?
Ja, danke. Ich wollte das nur ansprechen. Das ist also aus meiner Sicht die Essenz nicht alles automatisch auch heilt. Also dass dann noch auch noch Arbeit passiert.
Absolut. Also ich finde. Also auf meinem persönlichen Weg ja auch, ich habe ja eben so viel Energiearbeit gemacht, also am Anfang auch definitiv, um mich selber zu heilen sozusagen. Also es war ein ganz intensiver, jahrelanger Prozess. Und eben auch bei meinen Satsang-Freunden merke ich das absolut, dass es so eine Mischung ist. Ja, mal ist vielleicht eine Sitzung eher in dieser Essenz, sage ich jetzt mal, mal ist es mehr so ein Prozess oder ist es eine Mischung von beiden. Und genauso wie das für die Person dann gerade stimmig ist.
Ich fand das schön, dass du gesagt hast, dass, ich weiß nicht mehr, wie du es eben gesagt hast, dass die Liebe das nährt irgendwie, also auch, ne? Also
die göttliche Liebe,
ja, genau.
Dass es davon gehalten ist, ja? Ja, dieses, was man früher eben nicht bekommen hat, dass es jetzt wie so ein Schwamm einfach aufnehmen kann, so viel es gerade kann. Ja, am Anfang ist es vielleicht auch bei manchen so, dass da sich sogar nur getraut wird, ein Tröpfchen davon aufzunehmen, ist total in Ordnung. Ja, und für manche ist, oh, endlich, und jetzt darf ich es nehmen. Ja, und das ist so unterschiedlich und ist absolut geehrt und geliebt, genauso wie es bei jedem ist, ob es sozusagen ganz zaghaft und vorsichtig vonstatten geht oder ob jemand da die 7-Meilen-Stiefel anhat und sagt, boah, und jetzt macht's Klick und jetzt verstehe ich oder was weiß ich, ja. Ist total einfach wunderschön. Ja, wie so eine Blume, ja. Also jede Blume öffnet sich ja ganz anders als ihre Nachbarblume, ja. Also da geht vielleicht da jedes Blatt erst auf oder bei dem anderen geht's mehr synchron, ja. Und es ist gleich wunderschön, ja. Dieses sich entfalten, ja, zum wahren Selbst, ja.
Dafür braucht es auch kein Verstehen eigentlich, oder? Für, na, dass die Liebe so kommt. Das muss man nicht verstehen jetzt.
Was genau?
Wie das geht, jetzt die Liebe zu nehmen oder so, das muss man auch nicht verstehen. Wie das geht.
Genau, also ich würde sagen, das habe ich ja vorher auch schon so ein bisschen angesprochen, dass im Grunde genommen der Verstand für viele Sachen wunderbar ist, ja, aber für gewisse Sachen einfach nicht das richtige Werkzeug ist, ja, um das zu verstehen, zu begreifen. Und eben auch zum Beispiel rund um Liebe würde ich auch wieder sagen, dass der Verstand quasi begrenzt ist und die Liebe ist ja dieses Unendliche auch. Ist auch wieder nur ein anderes Wort vielleicht für dieses Bewusstsein oder den Seher, den ich, wie ich es vorher genannt habe, ja. Also die Worte können es ja eh immer nie richtig beschreiben. Es ist ja immer nur so ein Hinzeigen, das meine ich, ja. Und dadurch, dass die Liebe ja so viel so unendlich ist, ja, so weit, so groß, kann das der Verstand gar nicht begreifen, ja. Und er darf, aber ist dann trotzdem auch in der Liebe liebevoll eingeladen, dass er schnattern darf, ja. Der darf fragen oder der darf Ideen haben, ja. Für mich ist das dann eher oft so, dass es, ja gut, das ist wie an der Oberfläche, da hat so Wellen und da schnattert's und Ideen und so, wo es halt hingehen darf als Einladung ohne Anstrengung. Ist runter. diesen Liebesmeeresgrund.
Kann es noch tiefer runtergehen, auch noch unter den Liebesmeeresgrund?
Genau, also wenn du den Liebesmeeresgrund als Begrenzung für dich wahrnimmst, dann ja. Wie gesagt, das ist auch wieder nur ein Wort, was ja auch was deuten möchte, was jenseits von allen Worten ist. Deshalb kommt bei mir dann auch oft einfach was mit Singen, ja, wo ich das Gefühl habe, das ist einfach so wie hier die Form, wie das da durchkommt, dieses darauf hinzeigen, dass der Verstand vielleicht noch ein bisschen leichter außen vor gelassen wird, ja. Also wie gesagt, wenn du für dich wahrnimmst, ah, da ist eine Begrenzungslinie und hier ist der Boden, dann ja, dann definitiv geht's noch runter. Ja?
Okay, danke.
Ja. Namaste.
Ich würde gerne an Yvonnes Frage anknüpfen. Mhm. Und zwar gibt es da ja Therapeuten oder auch Heiler, die sagen, es braucht erst eine erfahrene Bindung, einen erfahrenen, vollkommenen Kontakt, damit man überhaupt die Einheit erfahren kann. Also dass erst das Trauma geheilt werden muss, damit man überhaupt wirklich spirituell sein kann, weil Spiritualität häufig auch als Flucht genutzt wird. Wie siehst du das?
Also es sind mehrere Impulse dazu. Das eine ist, dass ich persönlich das nicht so dogmatisch sagen würde, ja, also entweder A und dann erst B oder irgendwie sowas, ja. Ich glaube, dass es bestimmt für manchen so ist, ja, dass der das erst vielleicht heilen darf oder zumindest vielleicht, sagen wir mal, einen Großteil heilen darf, ja, und dann sich vielleicht auch sicher genug fühlen darf, dann wieder in dieses Loslassen zu gehen. Aber ich würde es nicht dogmatisch sagen, dass es sozusagen du erst das machen musst und dann das und dass das für jeden so gilt. Also für mich ist ja schon immer der Weg des Herzens, ja, dass du genau in deinem Herzen für dich spüren darfst, was ist, hier, in dir, in deinem tiefsten, tiefsten Herz, die Wahrheit, ja. Und es kann sein, dass es für manchen vielleicht ist, ich mache erst 2 Jahre Traumarbeit und dann fange ich mit dem spirituellen Weg an oder sowas, ja. Oder es kann sein, dass es genau andersrum ist oder dass es eine Mischung ist, ja. Ich mache ein bisschen hier und ein bisschen da und bin dann sozusagen, in Anführungsstrichen, integriere immer gleich auch, was ich in der Traumarbeit auf der persönlichen Ebene habe, loslassen dürfen, dann auch auf der spirituellen Ebene, ja. Also ich finde Traumarbeit absolut wichtig, ja, für jemanden, der noch so identifiziert ist eben mit dieser Person, für den dieses Trauma ja dann absolut vielleicht auch allumfassend ist, ja, so heftig und bedrückend, ja. Und wenn man dann sozusagen nur in die Spiritualität abtaucht, dann kann es absolut eine Flucht sein, ja, dieses, ja, einfach nur raus. Wobei zum Beispiel man könnte auf gewisser Weise sagen, dass das auch hier in dem System dann so war, also mit erst Drogen und dann durch diese ganze Meditation, Energieheilarbeit und so weiter, dass ich mich selber so hier rausgeschossen habe und dann war halt dieses mentale Erwachen da, dieses Nichts, ja, was wunderschön war, ja, weil ich war ja weg von den ganzen Traumata im Körper und hat mich alles nicht wirklich berührt, ja. sage ich jetzt mal. Also auch wenn damals irgendwie, sagen wir mal, auch der Körper eine furchtbare Diagnose bekommen hätte oder sowas, ja, dann das hätte gar nicht mich so betreffen können, weil ich ja so weit weg davon war. Ja. Es war ja alles gar nicht real, sage ich jetzt mal. Ja. Und dann war aber hier der Weg einfach so, dass es danach dann runterging. Ja. Also von daher ist es für mich jetzt nicht ein Dogma, was wie rum es passieren muss. Ja. Es darf einfach so fließen, wie es bei jedem fließt. Und dass man einfach für sich guckt, ja, wo fühle ich mich in jedem Schritt, den mein Herz mir zeigt, aufgehoben? Ja, also eben da auch ganz, ganz, ganz in die Wahrheit kommen deines Herzens. Zum Beispiel, mit welchem Lehrer oder Heiler gehe ich denn? Ja, also, und wenn dann auf dem Weg auch wieder Sachen gelernt werden dürfen, wo man sagt, ah, das war jetzt doch nicht richtig, ja, dann, weil man sich eher wieder sogar mehr traumatisiert hat durch diesen Heiler zum Beispiel, also war bei meinem Weg auch zum Beispiel so, ja, dann ist es auch in Ordnung, dann hat man noch mehr gelernt, ah, beim nächsten Mal höre ich noch besser auf mein Herz, ja, wenn ich irgendwie merke, ah, nee, da fühlt sich's gut an oder da fühlt sich's nicht gut an, ja, wo gehe ich wirklich hin, egal ob es jetzt in Satsang ist, in eine Heilsitzung oder vielleicht auch zu einer Massage, ja. Also Massage meine ich jetzt auch, weil also mir persönlich hat es auch viel gebracht, zwischendurch auch mal wirklich den Körper zu spüren, ja, weil ich war so weit weg davon. Dass es ganz wichtig war, überhaupt erstmal wieder hier anzukommen. Ah, hier gibt es ja überhaupt einen Körper, ja. Und aber wenn dann zum Beispiel ja das von der Person gemacht ist, wo, sagen wir einfach mal, die Resonanz nicht stimmt, ja, dann ist es auch wieder ja natürlich nicht wirklich förderlich, sage ich jetzt mal, ja. Es ist förderlich auf andere Art und Weise, weil ich dann vielleicht merke, ah, oh, da habe ich nicht aufgepasst, darf ich beim nächsten Mal noch mehr klar meine Grenzen setzen, nee, das will ich nicht, das will ich. Oder ich kann auch, also bei mir bei einem Satsang zum Beispiel sage ich auch oft, wenn der Impuls da ist, das ist nichts für dich, dann darfst du gerne rausgehen. Ja, also es ist auf keinen Fall der Anspruch da, dass jeder, der, also wenn das jetzt ein physischer Satsang ist, im Online kann man sich ja sowieso wegklicken, ja. Aber es ist auf keinen Fall der Anspruch da, dass das, was hier kommt, für jeden in diesem Moment genau das Passende sein muss. Ja, es darf immer wieder geguckt werden, stimmt das für mich? Ja oder nein? Ja, und auch wenn der beste Freund, die beste Freundin sagt, boah, und das ist so toll bei dem oder der, vielleicht stimmt's für dich nicht. Ja, also da ganz genau hingucken, was ist wirklich für dich richtig, ja? Für die Person mit ihrem ganz individuellen Weg. Und nicht, weil irgendwer das sagt oder in dem Buch steht das drin. Da ganz, ja, wirklich immer auswählen, zu wem man geht und auch was man sich von dem dann wirklich behält, ja. Also, auch wenn ich hier irgendwelche Sachen sage, wenn es für dich in dein Herz keinen Sinn macht, dann schmeiß es bitte aus dem Fenster, ja. Dann ist es nicht für dich in diesem Moment und ist vielleicht auch nie für dich, ja. Dann darfst du einfach zu wem anders gehen oder mit dir selber oder wie auch immer dann der Weg ist, ja. Aber es ist auf keinen Fall der Anspruch da, dass irgendein Satz, ja, in jeder Satz ist dann ja auch wieder ein Konzept, ja, wenn ich ihn mir abspeichere und in eine Box stecke, ja. Kein einziger Satz von egal welchem Lehrer kann jemals die Wahrheit sein. Kann für manchen vielleicht als Hinweis dienen und da ist es dann gesehen durch das Draufzeigen, da ist es.
Gibt es denn eine Wahrheit?
Ich würde sagen, ja, wobei ich bin auch vorsichtig, weil der Verstand gleich wieder das Wort Wahrheit in eine Box stecken möchte. Was ist denn dann Wahrheit und so, ja? Aber sozusagen, sage ich jetzt einfach mal, um es irgendwie in Worte zu fassen, im tiefsten Sinne, ja.
Ich habe noch eine Frage zu deinem Namen.
Ja.
Von wem hast du den bekommen und welche Bedeutung spielt er für dich?
Also ich habe den Namen von der Amma bekommen, 2004. Da kommt jetzt noch mehr zum Teilen, so eine Anlehnung von der Anneliene vorher mit den Sachen. Also ich habe den nicht beim ersten Mal bekommen, also ich musste insgesamt viermal fragen. Also die Amma hat irgendwie sozusagen gemerkt, dass ich da noch nicht bereit war, den irgendeinen Namen zu bekommen, sage ich jetzt einfach mal, dass es eher noch ja das Ego war, was sagt, oh, ich möchte jetzt einen spirituellen Namen haben und so, ja.
Das heißt, du
Und
hast danach gefragt und dann erstmal keinen bekommen. Jetzt nur so zum Verständnis damit.
genau. Also ich habe hab nach dem Namen gefragt, weil ich wusste, andere Leute haben einen Namen bekommen von der Amma. Und wenn man eben einen möchte, dann ist es bei ihr zumindest so, vielleicht machen es andere Lehrer anders, ja, dass man dann im Darshan sie fragt, dass man einen Namen haben möchte. Ja, und die Amma hat überhaupt nicht reagiert. Also die ging einfach halt der Darshan weiter und ja, keine Antwort. Ja, und dann noch das zweite Mal gefragt und das dritte Mal. Und dann war es eben so, dass sie auf einmal dann beim wiederholten Male eben dann Ja gesagt hat. Wobei es war dann auch, also so wie das damals im Ashram zumindest war, war es so, dass man an dem Tag wurden keine Namen gegeben. Es gab irgendwie eine bestimmte Regel nur an, was weiß ich, vielleicht war es immer sonntags, ich weiß es nicht mehr. Ja, weil an einem bestimmten Darshan-Tag, da gab es dann die Namen am Ende des Darshans sozusagen. Also in dem normalen Darshan habe ich das Ja bekommen, aber es war schon klar, okay, heute kriege ich den Namen nicht. Ja? Und dann war ich halt für den nächsten, also wo es eigentlich hätte Namen geben sollen, Tag, vielleicht 2 Tage später oder was weiß ich. Dann habe ich mich da rausgeputzt und nochmal, also ich hatte da was ganz, also abgeschorene Haare, also so 1 Millimeter lang, ja, nochmal frisch rasiert und meine schönsten Klamotten angezogen und auch noch voll im Ego, ah, ich kriege jetzt einen neuen Namen und so, ja. Und stand da rausgeputzt so rum und ja, und am Ende dieses Darstands ist die Amma einfach aufgestanden und es gab doch keine Namen an dem Tag, ja. Und da ist ja dann auch noch mal richtig eine Welt für mich zusammengestürzt, so dieses Was? Und dann kam auch noch mal dann auch am nächsten Tag noch mal ganz viel Trauer hoch und so dieses Thema Ich bin es nicht wert und also wurde noch mal ganz viel Heilung erfahren einfach hier in der Person. Und genau, und dann an dem Tag, also am nächsten Tag Richtung Ende des Darshans sozusagen, da stand ich irgendwo ganz weit hinten, wollte einfach nur noch so einen letzten Blick auf sie werfen, bevor sie dann von der Bühne geht. Und es war ganz klar, an dem Tag gibt es keine Namen, ja, sozusagen. Es war eben kein Namen-Darshan-Tag, sage ich jetzt mal. Und genau, und auf einmal, ja, kurz bevor sie dann normalerweise eigentlich aufsteht, ja, dann habe ich schon gesehen, dass irgendwie Leute so suchend rumgucken und die haben mich dann irgendwann gesehen und haben dann nach mir gerufen, weil sie wussten ja, dass ich einen Namen wollte, weil Amma auf einen, also einfach an dem Tag Namen geben wollte. Dann bin ich da losgerannt, also in diesem Minigasse von Menschen, überhaupt nicht Ashram-mäßig sozusagen da einen Sprint hingelegt, bin dann noch da hatte ja eine Brahmacharini, die hatte so eine Box in der Hand, da ist immer dieses Spendengeld, wo Leute, wenn die einmal so eine Blumengirlande umhängen oder sowas, wo dann eben Spenden gesammelt werden für ihre karitativen Projekte, die ist dann noch aus dem Weg gesprungen mit dieser Box Und ich habe die voll hier an den Kopf gekriegt in meinem Sprint und bin der Amma vor die Füße geflogen. Also wirklich direkt vor die Füße. Und alle haben gelacht. Und dann hat die Amma mich erstmal so angeschaut und hat dann noch, also sie hatte dann so ein Büchlein da und hat dann mit ihrer ganz absolut bewussten Art und Weise mit ihrem Finger da in diesem Buch geguckt und hat dann irgendwann Anushri gesagt. Ja. Und dann kam danach noch jemand dran, also der anscheinend auch auf den Namen gewartet hat. Und dann sind wir, dann war alles vorbei, alle raus aus dem Tempel. Und dann war der große Swamiji da und den haben wir dann als erstes gefragt, was denn der Name überhaupt bedeutet. Ja. Und er hat im ersten Moment gesagt, Prosperity and Abundance, also sozusagen Reichtum und Überfluss. Und es war witzig, weil an dem Tag davor hatte ich mich ja total rausgeputzt gehabt und so weiter. Ja, aber an dem Tag, wo ich ja überhaupt nichts erwartet hatte und da in meinem Prozess eher war über dieses Nicht-Wert-Sein und so weiter. Also ich hatte meine oldsten Klamotten an, halb zerrissenes Batik-Shirt und sonst wie die Jeans, die ich auf 4 Monaten Motorradreise in Indien anhatte. Also es war spannend zu sehen, sozusagen mit kahlrasiertem Kopf, so dieses Reichtum und Überfluss ist dein Name, ja. Und später habe ich dann noch in der Ashram-Bibliothek sozusagen die einzelnen Sanskrit-Wörter nachgeguckt mit der Hilfe von einer Brahmacharini. Also Brahmacharini ist eine Nonne. Und dann war es eben so, also Anu als Präfix heißt die, die das Bewusstsein hat von. Also es gibt auch Namen wie Anu Buddha oder Anu Radha. Und Shri ist ein alter Name für Lakshmi, also die Göttin des spirituellen und materiellen Reichtums. Und dann Anu alleine, also ohne, dass dahinter noch was kommt, heißt der Klang. Und das habe ich am Anfang aber erst, also hatte ich dann mir aufgeschrieben und so, aber habe es dann irgendwie auch wieder vergessen, so ein bisschen. Und ein Jahr später, da habe ich mir meine erste Gitarre gekauft und habe dann da so ein A-Moll Akkord zum ersten Mal gespielt und musste voll losheulen. Und da ist mir das wieder eingefallen, dass dass ein Teil des Namens auch Klang bedeutet sozusagen, ja. Und das war weit, also lange davor, bevor ich überhaupt angefangen habe zu singen und so weiter, ja. Also das hat mich zutiefst berührt und berührt mich immer noch zutiefst, dass die Amma das damals schon sozusagen in mir gesehen hat, wie absolut essentiell sozusagen für mich Musik und Klänge und Singen und so weiter sind. Ja. Ja, das kommt hier zum Namen.
Und welche Bedeutung hat der Name heute für dich? Also wirst du so im Alltag auch gerufen? Ich weiß jetzt nicht, in welchem Kontext du lebst, in der Familie oder... Wie ist das?
Also den habe ich damals dann auch 2004 im Ausweis ändern lassen. Also ich konnte nicht den anderen Namen, oder ich hatte davor schon 3 Namen, ich konnte die jetzt nicht streichen und den nur annehmen, aber ich konnte den als ersten Namen dazu nehmen. Also ich habe jetzt 4 Namen im Ausweis stehen.
Okay.
Und also unterschreibe auch bei der Bank und bei allen offiziellen Sachen unterschreibe ich mit Anushri. Also sozusagen ist das einfach der Name, der hier gebraucht wird sozusagen dafür. Dann ist es auch so, also am Anfang war es schon eine Umgewöhnung für die, aber auch meine Eltern, meine Schwester und alle, auch meine Oma, wo sie noch gelebt hat, die haben immer mich dann auch gleich Anushri genannt, ja. Und hier in Spanien kennt mich jeder sogar auch nur mit dem Namen. Also in Deutschland gibt es ja vielleicht noch ein paar Leute, die mich auch mit dem früheren Namen kannten. Das heißt, es ist einfach der Name hier für die Form, ja. Und es ist aber mittlerweile schon so, dass, also es ist gewusst, dass der Name Anushri ja wie so ein Wegweiser wieder, so wie wenn ich sage Liebe oder Bewusstsein oder sowas, ja, das deutet ja nur auf was hin, ja. Und genauso ist, dass der Name Anushri darauf hindeutet, hier dieses Körper-Geist-System ist, also hat den Namen, sage ich jetzt mal. Ja, also wenn der Name gesagt wird, dann dreht sich's um und wird geguckt, ja, wer ruft mich da gerade oder irgendwie sowas, ja. Aber es ist, sag ich jetzt mal, immer mehr gesehen, dass es ja auch wieder nur, also es ist halt der Name ja, dieses Körper-Geist-Systems, dieser Form, aber nicht dessen, was ich ultimativ bin, ja, sozusagen.
Danke. Mhm.
Ja, Anne Schrieder, möchte ich gleich mal was dazu fragen. Ich überlege seit 12 Jahren, ob ich mir einen Namen geben lassen soll und ob es eine Kopfsache ist oder ob es von Herzen kommt. Und ich habe mir dann irgendwann in den Kopf gesetzt, ich frage einfach, wenn ich meine wahre Natur erkannt habe, weil dann ist es klar. Und da meinte mein Lehrer neulich, ja gut, aber dann brauchst du ihn nicht mehr.
Ich wollte gerade sagen.
Dann, das ist nämlich eher so ein Wegzeiger für dein Potenzial. Würdest du das auch so sagen?
Also ich habe das jetzt noch, doch würde ich schon auch so sagen, ja, also weil es ist für mich definitiv ein Prozess gewesen, wenn ich mir jetzt überlege, wie ich, also jetzt nicht nur vom Äußeren, wie ich da aussah, wo ich diesen Namen bekommen habe 2004, ja, aber auch eben innerlich dieses, ja zum Beispiel jetzt in Bezug auf meinen Namen jetzt persönlich, ja, dieses Armutsdenken oder irgendwie solche Sachen, die dann bei mir noch hochkamen, ja. Und ich da immer weiter noch merke, was da vielleicht noch immer mehr subtilere Schichten angeschaut werden dürfen, losgelassen werden dürfen, um wirklich dieses, ja, sage ich jetzt mal in meinem Fall, Lakshmi-Bewusstsein hier auf diese Erde zu bringen, ja. Und das ist definitiv, ja, was gewesen, was die Amma sozusagen in mir gesehen hat, das ist sozusagen der Weg, dieses hin zum Potenzial, wie du jetzt sagst mit deinen Worten, ja, und eben auch da jetzt nochmal mit dem Klang, den sie ja auch noch da mit reingebracht hat, ja. Und das ist aber sozusagen auf der einen Seite, also auf diesem, da sind wir wieder bei diesen zwei Möglichkeiten, also auf diesem persönlichen Weg, ja, immer mehr in dieses Potenzial hineinzuwachsen, immer mehr Schichten anzuschauen, zum Armen loszulassen, die da eben im Weg stehen, ja, die da begrenzt sind, die eben zum Beispiel nicht da im Reichtum und Überfluss sind oder die nicht, die da eine Hemmung hatten vorm Singen und traumatisiert waren durch einen Musiklehrer und solche Sachen, ja. Und dass eben sozusagen der persönliche Weg hin zu diesem, sage ich jetzt mal, Potenzial, zu diesem, was diese, ja, göttliche Form hier als Möglichkeit hat, hier wirklich auf die Erde zu bringen, ja. Und dann, aber wie gesagt, im Endeffekt dann auch wieder, ja, dass diese Form und damit auch diesen Namen wieder loslassen, im Sinne von, ja, natürlich wird hier weiterhin auch, die Hände bewegen sich, ja, und nicht deine Hände zum Beispiel, wenn ich das jetzt hier mache, ja, aber es ist nicht mehr diese Anhaftung an, ich bin nur diese Form hier, ja, und dann ist es auch wieder ein Loslassen dann irgendwann dieses Namens, ja, also es kann, ist vielleicht auch wieder bei jedem anders, aber es kann zum Beispiel dann auch sein, dass man dann wie eine Identität rund um diesen neuen Namen macht. Ja, also im Grunde genommen geht es ja auch beim spirituellen Namen darum, das Ego ein Stück weit loszulassen, also was auch immer da an diesem alten Namen hängt, ja, und diese Person, dieses Ego loszulassen. Aber wenn ich danach dann mir ein spirituelles Ego aufbaue und sage, und boah, und ich bin nur die Anushree und niemand darf wissen oder auch sagen, dass ich davor Sarah geheißen habe, dann ist es ja auch wieder nur so eine Irreleitung des Verstandes sozusagen, ja.
Also es ist schon auch wichtig, den Namen quasi auseinanderzunehmen, so wie du es gemacht hast, und sich intensiv damit zu beschäftigen, was der genau bedeutet, den dann aber auch irgendwann wieder praktisch loszulassen, oder würde der auch für sich arbeiten, wenn man gar nicht so genau weiß, was er bedeutet? weil es ja irgendwie eine energetische Sache auch ist.
Ich würde sagen, beides. Wenn bei dir der Impuls da ist, das nachzuforschen oder auch die Möglichkeit, wenn es zum Beispiel, was weiß ich, auch ein Sanskrit-Name ist und man kann da nachforschen, was das bedeutet also in der Quelle, wo man darauf vertrauen kann, ja, dass das dann auch stimmt, was dann da steht. Wenn da der Impuls dazu da ist, das nachzuforschen, dann wieder mit dem Herzen gehen, ja, dann forsch es nach. Und manchmal ist es ja auch für den Verstand gut, wenn er irgendwas verstehen kann. Also wie gesagt, der Verstand ist ja nicht allgemein schlecht. Ja, und auch bei bestimmten Prozessen finde ich es immer wieder gut, den Verstand ruhig auch mitzunehmen, soweit er halt kommen kann, weil es dann auch wieder eine Beruhigung ins System reinbringt. Ah ja, okay, das verstehe ich jetzt. Ja. Und dann gibt es auch wieder was eben nicht verstanden werden kann. Aber was ich verstehen kann, gibt zumindest für manche Leute dann ja auch wieder so ein bisschen so eine Sicherheit, ja, so ein, ah ja, okay, das verstehe ich, das ist dann, kann ich integrieren dann auch irgendwie besser, ja. Und wenn aber da nicht der Impuls da ist und du einfach den Klang nur schön findest und was auch immer da dann kommt, ja, dann ist es auch total in Ordnung, ja, dann kann es auch für sich wirken, ja, dass diese Schwingung, diese Resonanz einfach nur durch den Klang, ja, die Vibration da ist, ja?
Ja, verstehe ich. Und dann komme ich jetzt eigentlich zu meiner wesentlichen Frage. Ich weiß gar nicht genau, wie ich es sagen soll. Ja. Also in mir kommt auch gerade jetzt so ein Gefühl von Angst irgendwie, weil für mich, du hast so eine große Offenheit und so eine überströmende Liebe, kommen mir fast die Tränen. Und bei mir ist das Thema sehr unterdrückt. Also dieses freie Fließen von Liebe und auch das liebevolle Mitteilen ist bei mir eigentlich fast komplett unterdrückt, früher noch mehr als jetzt. Und der Kontakt mit dir, wenn ich mir jetzt vorstelle, ich würde zu dir mit einem Einzelgespräch gehen oder so, kommt bei mir direkt Gefahr, Stress. Also das kann ich nicht. Ich bin nicht die richtige Schülerin, irgendwie sowas, ne? Und ja, arbeitest du auch mit solchen Problemfällen oder haben alle deine Schüler die Art von Resonanz, dass sie auch schon mit offenem Herzen zu dir kommen?
Also ich würde sagen, also erstmal bist du hier ganz absolut gehalten, hier und jetzt, ja, egal, ob du irgendwann mal zu mir so privat kommst oder nicht, einfach so bist du nur gehalten, ja. Ja, und in diesem Halten, da ist alles gehalten. Ja, da ist das zaghafte Herz liebevoll gehalten und das offene Herz. Und sie sind beide gleichwertig. Ja? Sie sind beide gleich geliebt. Ja? Das, so wie wenn man vielleicht eine Mutter zwei Kinder hat, und die können ja auch manchmal ganz unterschiedliche Personalitäten haben, ne? So zwei Kinder, auch wenn es Geschwister sind, ja, das eine ist mehr extrovertiert, das andere mehr introvertiert. Und sind beide gleich wertig, ja, gleich gehalten, ja, der eine, der sich da profilieren möchte und extrovertiert ist, ja, ist geliebt, und der andere, der ja so, ah, ich weiß nicht, und ist total auch geliebt auf gleichwertige Weise und vielleicht einfach mit einem anderen Ausdruck im Sinne von, je nachdem wie jemand zu mir kommt, kommt dann hier halt vielleicht was anderes, ja, also das halt der, also jede Sitzung bestimmt der die Sitzung haben möchte, ja, also ich zwischendurch wird vielleicht auch mal aktiv dann gefragt, wenn dann verschiedene Vorschläge sind und dass du dann hinspüren darfst, sollen wir das machen oder das, ja, und ganz respektvoll, muss nichts überstürzt sein, ja, darf Pausen geben, darf für wen anders, der eben vielleicht diese 7-Meilen-Stiefel anhat, das sofort zack, zack, der andere braucht es ganz langsam. Und absolut wertfrei, wirklich. Ja, so dieses Heilige, ja, wenn da jemand kommt, genauso wie er ist, absolut heilig. Ja, kommen hier auch gleich fast Tränen, weil es so, ja, auch so intim natürlich ist, ja, und ja, und einfach, ja, kommt einfach wieder nur heilig, dieses Wort. Das ist hier eine ganz, ganz tiefes Gefühl von Dankbarkeit und auch, also Ehre klingt manchmal so aufgeblasen, ja, aber so, das ist, Gefühl von der Ehre ist, dass sich da jemand das Vertrauen hat, mir zum Beispiel zu schreiben, hey, wollen wir vielleicht mal was ausprobieren? Und ich biete ja auch diese, also kostenlosen Kennenlerngespräche an, wo man eben erstmal testen kann, wie fühlt sich's an. Und wenn sich's gut anfühlt, dann kann man entweder gleich weiterfließen im Gespräch oder man kann sagen, nee, ich spüre erstmal für mich alleine hin, ich melde mich dann. Und auch wenn sich dann jemand nicht meldet, ja, das ist absolut hier im tiefsten Herzen geehrt, ja, dass das gut ist, dass der dann für sich gemerkt hat, nee, es ist nichts für mich, ja, es ist ja das Herz von dem das
Ja,
Wichtigste.
aber vielleicht ist es doch was, aber für mich ist es schwierig, über diesen Angstpunkt erstmal hinwegzukommen, weil ich eigentlich davor immer wegrenne, vor so einem ehrlichen, direkten Herzenskontakt. Und dann ist es vielleicht eigentlich doch das Richtige, aber man hat einfach so ein starkes Muster, was noch blockiert. Das finde ich dann auch
Und
manchmal schwierig zu unterscheiden, ob es jetzt ansteht oder nicht. Und hat schon viel auch mit Mut zu tun, dann.
diese Angst, also ist total in Ordnung, wenn das jetzt hier nicht passend ist, was hier einfach kommt, also dann sonst einfach nicht drauf antworten, ja. Diese Angst, wo im Körper spürst du die denn?
Eigentlich im Herzen und im Hals eher. Ja.
Ja. Genau, also du kannst in jedem Moment einfach sagen, ja, nee, das ist jetzt hier nichts, ja, aber sozusagen mein Impuls hier wäre dann einfach mal zum Herzen und zum Hals hinzuspüren. Also hier kommt automatisch, dass die Hand hinkommt, aber es muss nicht sein, aber ich finde es immer manchmal ganz schön, ganz zart, einfach so den Kontakt aufzubauen und mal nur, dass die Angst da sein darf, ja, dass die genauso wie sie ist, genauso hat sie hier Platz. Haitan. Haitan. Haitanawom. 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 Chen teketanahai. Chen teketanahainan. Tanahainan. Nananon.
Ja, die Angst ist jetzt nicht mehr da, aber da kommt jetzt so ein Gefühl irgendwie vom Potenzial, also dass da irgendwas prinzipiell ist, was auftauchen kann, was aber noch nicht da ist.
Ganz schön, wunderschön. Ja. Genau, und da auch wieder also erstmal Dankbarkeit für die Gnade, wenn Gnade passiert, ja. Also wie gesagt, es ist nie jetzt ich, die hier irgendwas macht, sondern es ist immer nur Gnade, die durchkommt, ja. Ganz wichtig, mir das zu sagen. Und dann ja, vielleicht so diese Neugier einladen für dieses Potenzial. Nicht in Ungeduld und ich muss das jetzt sofort rausziehen irgendwo, ja, sondern so diese also für mich ist immer wichtig eher, dass es so eine Einladung ist, ja, nicht so ein Mach mal oder irgendwie sowas Hartes, ja, sondern so eine Einladung, es darf, wenn es möchte, in seiner Zeit so leise nach oben duften. Ja?
Ja, das ist ein guter Hinweis für mich. Ich möchte nämlich immer gleich was damit machen, ja.
Genau. Und da diese Zartheit in dir auch mal zu erforschen, kennenzulernen, ja. Und wenn dieses Harte, dieses Mentale reinkommt, ist auch in Ordnung. Ja, es kommt ja dann gerade rein, also man muss es ja dann deshalb auch nicht wieder deckeln. Aber das, wie gesagt, eher so der Oberfläche belassen. Ja, da kommt jetzt so der Verstand, der möchte dann hier so streng, ja. Und ich lass mich aber runtersinken zu diesem Zarten. Und schau mal, wo kommt denn dieser Duft her? Ja, diese Neugier, ja, dieses.
Ja, das werde ich dann nochmal für mich in Ruhe erforschen. Es ist auf jeden Fall jetzt eher im Solarplexus Herz, ja.
Wunderschön. Tausend Dank dir.
Ja, ich danke dir.
Anushri, wenn jetzt so keine Fragen mehr da sind, hast du noch ein Thema, über das du gerne sprechen möchtest?
Hier kommt, ne? Ich habe euch alle so lieb. Hier platzt es gerade vor Liebe für euch und ja auch für eure tolle Arbeit, für eure ganze Energie und Liebe, die ihr und vor allem auch du in das hier steckt, und ganz viel Dankbarkeit, dir begegnet zu sein und euch allen begegnet zu sein. Tausend Dank.
Ja, danke dir auch. War jetzt mehr wie ein Interview, war ein richtiges Erlebnisinterview.
So schön.
Okay. Ciao.
Dann alles Liebe euch.
Danke.
Danke euch allen.